SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Ralf Hecht. Guten Tag. Es kam, wie es kommen musste. Bundespräsident Steinmeier hat den Bundestag aufgelöst und die Neuwahl, wie geplant, auf den 23. Februar festgelegt. Er nutzte die Gelegenheit für ein paar mahnende Worte.
Natürlich kann die Debatte über die besten Lösungen auch mit Zuspitzungen und Schärfen geführt werden, gerade im Wahlkampf. Das verträgt unsere freiheitliche Demokratie oder mehr noch, sie braucht den Wettstreit der Ideen. Aber ich erwarte, dass dieser Wettstreit mit Respekt und mit Anstand geführt wird. Schon allein deshalb, weil nach der Wahl die Kunst des Kompromisses gefragt sein wird, um eine stabile Regierung zu bilden.
Jetzt, zwischen den Jahren, versuchen viele ja nicht zu sehr an die Krisen in der Welt zu denken. Ein Privileg, wenn das geht. Der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes, Wüstner, hat dafür gerade keinen Sinn. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF warnte er davor, die Bedrohung durch Russland nicht ernst genug zu nehmen. Es müsse dringend mehr und schneller in Material und Ausstattung investiert werden. Christina Nagel berichtet.
Analysen und Strategiepapiere, all das gibt es bereits. Da sei Deutschland super, sagt der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes mit bitterem Unterton. Bei der Umsetzung aber hapert es weiter. Es komme zu wenig, zu langsam. Er fordert mehr Dynamik, um die Bundeswehr voll auszustatten, materiell, aber auch personell. Dass Kanzler Scholz die vom Verteidigungsminister angestoßene Wehrpflichtdebatte abgewürgt hat, hält Wüstner für einen Fehler. Sicherheitspolitik sei nicht nur Aufgabe des Verteidigungsministers, sondern der gesamten Bundesregierung. Wüstner hofft auf entsprechende Weichenstellungen nach der Wahl, die Zeit dränge. Russland hat auf Kriegswirtschaft umgestellt und produziert nicht nur für den Krieg gegen die Ukraine, sondern rüstet auch die eigenen Bestände nachhaltig auf. Auch die Zahl hybrider Attacken, für die Moskau verantwortlich gemacht wird, nimmt zu.
Und vor allem in der Ukraine sieht man, was das alles bedeutet. Auch jetzt, zwischen den Jahren, gehen die schweren Angriffe weiter. Südkoreanische Medien haben jetzt davon berichtet, dass das ukrainische Militär zum ersten Mal nordkoreanische Soldaten gefangen genommen habe. Sie unterstützten Russland im Krieg und werden Fachleuten zufolge vor allem in der umkämpften Region Kursk eingesetzt. Nils Buhler mit mehr Details zu den möglichen Gefangennahmen.
Der zuständige ukrainische Koordinierungsstab für die Belange von Kriegsgefangenen hat das bislang nicht bestätigt und wollte eine Anfrage der ARD dazu nicht kommentieren. Ein Foto, das den Gefangenen zeigen soll, kursiert bereits in den sozialen Netzwerken. Nach Informationen von Yonhap ist der Nordkoreaner einen Tag nach seiner Gefangennahme gestorben. Bevor er in der russischen Region Kursk in Gefangenschaft geriet, sei er schwer verwundet worden. Weitere Details sind bisher nicht bekannt.
Nicht nur Nordkorea macht sich gerade selbst zum Gesprächsthema, Südkorea auch. Dort geht das politische Chaos weiter. Denn mittlerweile hat das Parlament des Landes auch gegen Übergangspräsident Han ein Amtsenthebungsverfahren durchgewunken. Thorsten Ifland berichtet.
Innerhalb von weniger als 2 Wochen hat Südkorea damit zum zweiten Mal sein Staatsoberhaupt ausgewechselt. Der bisherige Finanzminister Choi übernimmt nun verfassungsgemäß die Präsidentschaft. Beim Votum in der Nationalversammlung von Seoul stimmten 192 der 300 Abgeordneten für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Han. Es ist das erste Mal in der Geschichte des Landes, dass ein Interimspräsident des Amtes enthoben wird. Die Opposition hat die Abstimmung deshalb beantragt, weil Han sich geweigert hatte, 3 freie Richterposten für das Verfassungsgericht umgehend nachzubesetzen. Vor genau diesem Verfassungsgericht läuft seit heute auch das Amtsenthebungsverfahren gegen den suspendierten Staatspräsidenten Yoon. Nach nur rund 1 Stunde wurde die Verhandlung auf Anfang Januar vertagt.
Für die Menschen in Syrien gibt es jetzt gute Nachrichten. Die Europäische Union hat 50 Tonnen medizinische Hilfsgüter geschickt und die sind jetzt auch laut EU-Delegation in der Türkei angekommen. Aus Istanbul, Uwe Lüb.
Es geht um Güter für Krankenhäuser in Idlib und Nord-Aleppo. Sie seien schon vor dem Umbruch in Syrien fast nicht mehr funktionsfähig gewesen. Nun könnten tausende Operationen durchgeführt und somit Menschenleben gerettet werden, heißt es. Die Notfallleiterin der Weltgesundheitsorganisation im türkischen Gaziantep, Krestani, wird mit den Worten zitiert, es hätte keinen besseren Zeitpunkt für die Lieferung geben können. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat vor 10 Tagen bei ihrem Türkei-Besuch mit Präsident Erdogan auch über die Luftbrücke der EU in die Türkei für Syrien gesprochen. Die Hilfsgüter werden nun vom Südosten der Türkei auf dem Landweg nach Syrien gebracht. Von der Leyen hat damals ebenso eine weitere 1 Milliarde Euro für die Versorgung von Syrern in der Türkei versprochen.
Und von den Menschen zu den Tieren. Die Umweltschutzorganisation WWF hat zum Jahreswechsel nochmal dazu aufgerufen, mehr Acht auf die Tiere unseres Planeten zu geben. Dazu hat WWF eine Liste herausgegeben, welche Tierarten besonders gefährdet sind und auch, wo es Hoffnung gibt. Nadine Gode aus der SWR Umweltredaktion hat Gewinner und Verlierer zusammengefasst.
Der bei uns heimische Igel und der europäische Wolf zählen zu den tierischen Verlierern 2024. Die Ursachen seien laut WWF allesamt menschengemacht. Lebensraumzerstörung, Konkurrenz durch invasive Arten, Umweltverschmutzung und die Klimaerwärmung. Doch auch 2024 gibt es Lichtblicke. Luchsen und Tigern geht es besser. Siamkrokodile, Meeresschildkröten und Thunfische kehren in ihre Lebensräume zurück.
Fokus Südwest.
Und wir beginnen unseren Blick nach Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg mit etwas, was viele Menschen in den letzten Tagen glücklich gemacht haben dürfte. Schnee über die Weihnachtsfeiertage. Das sieht unberührt sehr schön aus. An der Schwarzwald-Hochstraße gab es aber immer wieder Verkehrschaos, eben weil so viele Wintersportfans gekommen sind. Auch heute dürfte wieder einiges los sein, sagt die Polizei und hat reagiert. Cornelia Stenull.
Nach Angaben der Polizei geht es in erster Linie darum, die Rettungswege an der Schwarzwald-Hochstraße freizuhalten. Deswegen wurden an den beiden Weihnachtsfeiertagen auch viele Strafzettel ausgestellt. Gerade rund um den Mummelsee seien die Autos besonders dicht gestanden. Wegen des guten Wetters rechnet die Polizei heute wieder mit einem großen Andrang in den Wintersportgebieten. Die Parkplätze an den Skiliften Unterstmatt und Salbeseckle könnten schnell ausgelastet sein. Die Polizei empfiehlt daher, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.
Nicht mehr groß was zu retten gab's an 2 Geldautomaten in der Region Trier. Sie waren über die Weihnachtstage gesprengt worden. Die Polizei geht von einem Sachschaden von 200.000 Euro aus. Sebastian Grauer.
Bei der Sprengung am 1. Weihnachtsfeiertag in Pfalz-Roth im Kreis Birkenfeld sei das Bankgebäude und ein angrenzendes Gebäude erheblich beschädigt worden. Zu möglichen Tätern und der Höhe der Beute gibt es noch keine Informationen. Allerdings hat die Polizei Hinweise auf ein mutmaßlich hochmotorisiertes Fluchtfahrzeug, teilte sie mit. Nur einen Tag später, am 2. Weihnachtsfeiertag, haben Unbekannte in Mandern im Landkreis Trier-Saarburg einen Geldautomaten gesprengt. Nach Angaben der Polizei wurde der freistehende Automat mit einem unbekannten Sprengmittel vollständig zerstört. Zu der Höhe des Schadens konnte die Polizei in diesem Fall bislang keine Angaben machen.
Dass es mehr als ein Frankfurt gibt, das wissen wir. Es gibt aber auch 2x Nassau. 1 an der Lahn und 1 auf den Bahamas. Und diese beiden Städte denken jetzt über eine Partnerschaft nach. Vor einiger Zeit schon sei eine entsprechende Anfrage von den Bahamas gekommen, heißt es. Michael Häusler weiß mehr.
Es gibt wohl auch schon Entwürfe für die Urkunden, aber der Stadtrat in Nassau wird sie nur dann offiziell besiegeln, wenn klar ist, dass die Menschen diese Partnerschaft auch wirklich wollen. Weil die Bahamas liegen ja in der Karibik, das ist etwa 7500 Kilometer von der Lahn entfernt, also praktisch am anderen Ende der Welt. Und Nassau an der Lahn sucht jetzt eben Leute, die in einer Arbeitsgruppe Ideen für gegenseitige Besuche entwickeln und auch überlegen, wie die beiden Städte wirtschaftlich und kulturell voneinander profitieren können.
Und dann war da noch
eine der bekanntesten TV-Kommissarinnen in Deutschland, Hannelore Hoger, oder besser Kriminalkommissarin Bella Block. Sie ist gestorben. Schon vor einer knappen Woche, das hat das ZDF nun bestätigt, wo Hoger fast ein Vierteljahrhundert lang zu sehen war. Ein Nachruf von Annette Matz.
Als junge Frau ging sie in die Provinz, lernt dort Theatermacher wie Peter Zade kennen. Schon mit 19 Jahren wird sie Mutter. Tochter Nina ist auch eine erfolgreiche Schauspielerin. Hannelore Hoger war damals alleinerziehend, arbeitete aber fast pausenlos. 1993 bekommt sie dann die Rolle ihres Lebens. Bella Block ist eine Kommissarin, wie es sie davor im deutschen Krimi nicht gegeben hatte. 20 Jahre lang spielte sie diese Rolle. Oft wurde geschrieben, dass so viel Hannelore Hoger in Bella Block sei. Im Theater führte sie ab den 1980er Jahren selber bei einigen Inszenierungen Regie. Je älter sie wurde, desto mehr öffnete sie sich aber für andere Kunstformen, wie das Malen zum Beispiel.
Das ZDF will in den nächsten Tagen zu Ehren der Schauspielerin einige Bella Block-Folgen zeigen. Die sind auch in den Mediatheken von ARD und ZDF abrufbar.
SWR aktuell Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten. Morgens, mittags und abends.